Seite auf diesen Begriff der Schöpfung zurückkommen. Ich habe ihn ja erstmal so von diesem Gesichtspunkt der Freiheit her entwickelt. Also eine Übersetzung, Umschreibung von diesem Bara, wovon ich geredet habe. Und diesmal will ich an die Tradition anknüpfen. In der klassischen Philosophie, das ist lateinisch, ich übersetze es aber gleich, wird also die Schöpfung in diese drei Begriffe gesehen. Creatio ex nihilo, creatio entis qua entis.
Ich erkläre es dann.
Und das dritte ist die Creatio Continua. Creatio heißt Schaffen. Creatio entis qua entis. Auch das erkläre ich gleich. Also Creatio heißt Schöpfung. Wobei ja wichtig ist, im Deutschen hat das Wort Schöpfung zwei Bedeutungen. Das heißt einmal das Schöpfen und dann das Geschaffene. Das nennt man auch Schöpfung. Wenn man so sagt, heute Erhaltung der Schöpfung oder so. Da ist ja nicht die Handlung Gottes gemeint, sondern das Ergebnis. Also Creatio heißt entweder erschaffen, von creare, schaffen. Creatio ist ein Verbalsubstantiv. Das Erschaffen heißt das an sich, Creatio. Während das deutsche Wort schaffen heißt sowohl, also Schöpfung heißt sowohl das Erschaffen wie das Erschaffene. Im Deutschen ist das Wort beides. Das, was dabei herauskommt. Schaffen ist ein Handeln. Dieses die Endung ist eigentlich ein Substantiv von einem Verb. Leitung, das Leiten. Eigentlich so die Leitung des Hauses. Nicht? Aber Leitung nennt man auch die Rohre, die in der Wand liegen. Es ist beides.
Es ist vielleicht ein bisschen schwer in Deutsch zu formen, diese Bedeutungen oder diese.
Deswegen erkläre ich es ja nochmal, damit man das nicht verwechselt. Also, im Deutschen, das deutsche Wort Schöpfung hat zwei Bedeutungen. Einmal das Schaffen von Gott und einmal das, was er schafft. Das nennt man auch Schöpfung. Ja, das ist doch klar. Da sehen Sie bei diesem Begriff die Bewahrung der Schöpfung. Da geht es ja nicht darum, Gottes Handeln zu wahren, sondern die Schöpfung, das sind dann die Bäume, die Pflanzen, alles das, nicht? So könnte man ein bisschen sagen, ja. So ist es, ja. Aber nicht im Lateinischen. Im Lateinischen ist Creatio nur das Schaffen. Das Schaffen.
Nur aktiv.
Nur aktiv. Und nur davon rede ich. Ich rede also jetzt nur von aktiv das Erschaffen. Und da heißt die erste Bedeutung, erschaffen aus nichts. Davon haben wir schon ein bisschen gesprochen. Da werden zwei andere Deutungen ausgeschlossen. Die eine Deutung hatten wir die Griechen, die sagen, es gibt immer schon die Materie und schaffen heißt nur ordnen. Davon haben wir gesprochen. Nicht? Und da sagt nein, die biblische Tradition, noch nicht in der Genesis, aber später, kommt dorthin zu sagen, es gibt nicht ein Material, das Gott benutzt. Ganz ohne Material. Es ist wirklich aus nichts. Es ist vorher nichts da und Gott schafft. Zweitens ist damit ausgeschlossen, was Plotin sagt, auch Gott ist nicht das Material, aus dem er schafft. Das sagen viele Leute, die sagen, wir sind eigentlich ein Stück von Gott, wir sind aus Gott ausgeflossen oder so etwas. Aber aus Gott fließt nichts aus. Wir sind kein Stück von Gott, Gott hat keine Stücke. Wir sind wirklich nichts vorher, überhaupt nicht und dann sind wir. Und das ist eigentlich erschreckend, wenn man sich das mal überlegt. Wir waren überhaupt nicht. Natürlich, Gott hat schon immer an uns gedacht, aber wir waren nicht da. Das ist diese Stärke von Creatio ex nihilo, aus nichts. Nihil heißt das Nichts, daher Nihilismus, nicht? Ex nihilo, aus nichts. Überhaupt nichts vorher da. Und da haben immer Leute gesagt, das gibt es nicht, aus nichts wird nichts. Doch, Gott kann aus nichts etwas machen.
Weil er ist schon toll.
Aber er macht uns nicht aus sich, sondern aus nichts. Also weder hat Gott ein Material, noch ist Gott das Material. Es gibt kein Material vorher.
Nein, ich
ja?
Es ist nicht vorstellbar.
Es ist nicht vorstellbar, Man kann es versuchen anzudenken, man kann es nicht vorstellen. Aber deswegen muss man es trotzdem sagen und versuchen zu denken. Vorstellen kann man es nicht. Deswegen hat das ja auch niemand vorher herausgebracht, außerhalb der Offenbarung. Nicht? Die Griechen, die gesagt haben, es ist schon ein Material da, oder es gibt Entwürfe, die haben gesagt, es sind schon böse Mächte da, gegen die kämpft Gott. Auch das merken Sie noch, wenn Sie das Buch Hiob lesen, da ist noch davon die Rede, von dem Tiamat und dem Behemoth und so alle, gegen die Gott gekämpft hat. Das ist so mythisches Material auch aus Mesopotamien.
Und ja, und die Möglichkeit ist, entweder, ich glaube, etwas am Anfang schon, und die andere Möglichkeit ist, wir sind ein Teil von Gott.
So ist es, das sind die beiden Möglichkeiten. Das eine sagt Platon und das andere sagt Plotin. Plotin sagt, zuerst ist Gott wie ein Lichtpunkt und dann wird er immer breiter und am Außenrand entsteht das, was Schöpfung heißt. Emanation heißt dann der Ausdruck dafür, ausfließen. Im Griechischen Aporoia, das ist dasselbe Wort. Und keins von beiden ist wahr. Gott schafft aus nichts. Es gibt kein Material, das hat Konsequenzen. Wenn es nämlich ein Material gibt, dann kann zum Beispiel Plato sagen, Gott hat die Welt so gut gemacht, wie er konnte, besser ging nicht. Weil die Unordnung ist die Unordnung und Gott macht so viel Ordnung, wie dort möglich ist und mehr geht eben nicht. Und darum kann dann Plato sagen, Gott kann nichts dafür, er macht die Welt so gut, wie er kann. Das kann man im Schöpfungshorizont nicht sagen. Komm, sag mal, warum schafft Gott überhaupt, wenn es hinterher so schlimm ist? Ich fange nochmal von vorne an. Also, schaffen heißt erstmal so viel wie machen, haben wir ja gesagt, so in der Tradition. Wenn ein Mensch etwas macht, dann macht er immer etwas aus etwas. Das heißt, es gibt immer schon ein Holz, um einen Tisch zu machen. Es gibt immer schon einen Stoff, um einen Roman zu schreiben. Und wenn da immer schon etwas da ist, bin ich nicht für alles verantwortlich, was bei dem herauskommt, was ich mache. Denn das Holz ist das Holz, das habe ich nicht gemacht. Ich kann aus allem nur so gut, wie bitte? Ist klar? Nein? Doch, nicht? Also der Künstler ist nicht ganz souverän, er ist nicht für alles verantwortlich. Aus dem Material, was da ist, kann er nur machen, was aus dem Material ist. Wenn der Marmor einen Fehler hat, dann hat nachher die Figur an der Stelle einen schwarzen Fleck oder der Künstler muss sich etwas ausdenken, dass er so etwas um den Fleck drumherum arbeitet. Nicht? Es gibt Vorgaben, der Künstler ist nicht allmächtig. Und für Gott gibt es kein Objekt. Es ist alles sein Projekt. Es ist nur einer verantwortlich, Gott. Der Gott Platos, der kann auch sagen, ich kann nichts dafür. Die Materie war schon da und ich habe probiert, so gut wie es geht. Besser geht es nicht. Das kann der Gott der Bibel nicht sagen. Das ist das Problem bei Gott und das Leid, bei Gott und das Übel in der Welt. Also, so viel zu diesem ersten Begriff Creatio ex nihilo. Aus nichts. Es gibt keine Vorgaben, es gibt keine Bedingungen für Gott. Außer die der Logik. Gott kann keinen viereckigen Kreis machen, weil es in sich nicht geht. Bitte nachhaken und nachfragen, wenn Sie es nicht verstanden haben.
Aber diese Creatio ex nihilo, diese Phrase hat erstes Augustinus gebracht.
Ja, nein, die Sache fängt schon an, wie ich gesagt habe, im Buch der Weisheit und in den Makkabäerbüchern. Er hat es durchdacht und systematisch gemacht, so ist es. Er hat gesagt, es gibt keine Materie vorher, Augustinus war ja 9 Jahre lang Manichäer. Und die Manichäer waren eine Religion, eine Sekte, die gesagt haben, es gibt Gott und die Materie. Gott hat nicht die Materie geschaffen. Und damit hatten sie eine Antwort auf die Frage mit dem Bösen in der Welt und dem Leid in der Welt. Gott schafft das Gute, wenigstens der gute Gott schafft Gutes. Und vorher gab es einen bösen Gott, der die Materie geschaffen hat. Und dann gab es ja Leute, die gesagt haben, das ist der Gott des Alten Testamentes, ist der böse Gott. Und der Gott des Neuen Testamentes ist ein guter Gott. Solche Vorstellungen hat es da gegeben. Aber das ist natürlich nicht orthodox. Denn es ist der eine Gott und Vater Jesu Christi. Aber so haben die Manichäer versucht, mit der Frage fertig zu werden, wieso gibt es also das Leid und das Elend und das Böse in der Welt. Das gibt es in der Materie und die ist eben böse. Und dann kommt Augustin und sagt, nein, der wirkliche Schöpfer schafft alles aus nichts. Also kann das Böse keine Wirklichkeit haben, denn alles, was wirklich ist, hat Gott geschaffen. Also ist das Böse zwar da, aber es ist keine Wirklichkeit. Es hat kein eigenes Sein, so wie ein Loch kein Sein hat. Natürlich gibt es ein Loch, aber ein Loch kommt dadurch zustande, dass die Erde fehlt. Ein Loch ist ja nicht wie ein Stift. Und man sagt, da gibt es ein Loch und dann gibt es hier so etwas. Nein, ein Loch ist das, wo etwas fehlt. Da kann man sich das Bein brechen im Loch, natürlich, und den Hals. Aber das Loch selber hat kein Sein. Sondern es sagt nur, dass da etwas fehlt. Klar? Und das war ein wichtiger Gedanke von Augustinus. Er sagt, Gott schafft aus nichts. Alles, was es gibt, ist entweder Gott oder von ihm geschaffen. Sonst gibt es nichts. Was Gott schafft, ist aber gut. Also hat das eigentlich Böse kein Sein. Es ist zwar wirklich, aber es hat kein Sein. Das heißt also, der Teufel ist nicht das Böse, natürlich nicht. Es ist ein guter Geist, der böse ist. So wie wir. Ich meine, er ist böser als wir, aber im Prinzip ist es dasselbe, nicht? Dass wir eigentlich Freiheitswesen sind und dann tun wir manchmal Böses. Wir denken Böses, sagen Böses, tun Böses. Das Böse ist immer böses Denken, böses Sprechen, böses Tun. Das Böse gibt es sonst nicht. Es gibt böses Denken, böses Reden, böses Handeln. Und derjenige, der böse denkt, redet, handelt, der ist nicht schlechthin böse, sondern das ist ein Geschöpf, so wie wir. Das ist ganz wichtig, der Teufel ist kein Gegengott, er ist ein Geschöpf. Deswegen ist das so wichtig, sagen, alles kommt, es gibt nichts, was neben Gott noch gibt. Alles, was es gibt, ist von ihm geschaffen aus nichts. Soweit klar, ja? Jetzt dasselbe positiv ausgedrückt. Creatio entis qua entis. Das heißt, das Schaffen von etwas, eines Seienden nämlich, etwas, was ist, insofern es ist. Dieses qua heißt, insofern es ist. Das muss ich erklären, was das soll. Wenn wir etwas machen, dann machen wir etwas nicht insofern es ist, sondern insofern es dieses ist. Zum Beispiel das Holz ist immer schon da und ich kann dann aus dem Holz einen Tisch machen. Aber ich kann nicht etwas überhaupt ins Sein bringen. Was heißt denn seiend? Was stellen Sie sich darunter vor, wenn Sie das hören, seiend? Etwas ist. Was ist das Gegenteil zu ist? Wirklich nur nichts, also nicht möglich. Möglich ist auch ein Ist. Möglich ist ein Ist, wirklich ist ein Ist, notwendig ist ein Ist. Alles das. Nur was wirklich nichts ist, ist nicht. Also ist meint alles. Und nichts meint wirklich nichts. Also nicht das, was die Physiker Vakuum nennen, das ist überhaupt nicht nichts. Sondern wirklich schlechterdings nichts. Ohne Wirklichkeit und ohne Möglichkeit. Ganz und gar nichts. Sie dürfen jetzt nicht an das denken, was Sie sich vorstellen. Vielleicht ein schwarzes Loch oder so ähnlich. Nein, es geht nicht um das, was man sich vorstellt. Versuchen Sie zu denken. Nichts. Wirklich nichts, nur nichts. Aber nicht dabei einschlafen. Also Sie sollen nicht nichts denken, sondern das Nichts denken. Ja? Nicht? Also wirklich nichts. Nicht das kleinste Fitzelchen.
Ja, man kann das erfahren.
es geht nicht. Es geht, ja, ja, es ist zweideutig. Deswegen, ich sage nicht Nicht-Denken, sondern das Nichts-Denken. Wirklich nichts können wir gar nicht. Wir denken immer irgendwie etwas.
Ja, schon die Leute, diese Buddhisten und so.
Die versuchen das. Die versuchen das. Aber ich behaupte, die können es auch nicht. Die behaupten das nur.
Ich habe gehört, dass es bleibt immer etwas, ein Mangel.
Sie versuchen nicht zu denken, aber das gelingt nicht, behaupte ich. Weil ich sage, wenn Gott alles ist und es ist nichts gar nicht gibt und der Mensch ein Geschöpf ist, dann kann der Mensch nicht wirklich nichts denken. Das kommt denen nur so vor. Und deswegen ist ja auch die alte Diskussion, ist das Nirvana alles oder nichts? Auch in der deutschen Mystik ist von nichts die Rede. Meister Eckhart sagt, Gott ist das reine Nichts. Man muss mal gucken, was das Wort Nichts heißt. Das Wort Nichts heißt eigentlich so. Nicht Ichts. Und Ichts heißt etwas. Etwas. Nicht etwas. Das ist genau wie das englische Nothing. No thing, kein Ding. Und deswegen kann ich das Nichts doppelt denken. Ich kann sagen, entweder es ist wirklich überhaupt nichts, oder ich kann denken, es ist eben das Sein vor allem etwas. Ist das verständlich? Nein. Also ich versuche mal. Ja, es ist halt schwierig. Es ist wirklich schwierig. Müssen wir uns schon anstrengen. Und das alles mittags. Also, bei jedem Gegenstand, das ist eine Uhr, und dann kann ich noch sagen, diese Uhr hat ein Ursein. Nicht? Sie ist eine Uhr, aber sie ist nur da, weil es zugleich das Sein von der Uhr gibt, das Dasein von der Uhr. Nur sagen, das Ilia von der Uhr. Nein. Wo soll die Uhr sein, wenn sie nicht da ist? Ich kann also an allem, was ist, unterscheiden, was es ist und dass es ist. Ich kann ja auch von einer Uhr reden, wenn keine Uhr da ist. Ich kann zum Beispiel reden jetzt von einem Pegasus oder von Harry Potter oder von irgendwas. Nicht? Harry Potter gibt es nur im Buch, der läuft nicht in Wirklichkeit herum. Nicht? Natürlich gibt es einen Schauspieler, der so herumläuft, und dann, aber das ist ja nicht der Harry Potter, der heißt ja anders. Nicht? Also bei allem, was es ist, gibt es ein Dasein und ein Was-Sein. Das ist eine Uhr und obendrein ist sie noch. Und dieses Sein selber, das ist kein Ding. Das Ding ist ein seiendes Being. Und dann gibt es das To-Be. To-Be ist kein Being. Die Franzosen haben ein Wort für beides. Die sagen Être und damit meinen die sowohl das Sein wie das Seiende. Zum Beispiel Supreme Être, das höchste Wesen. Die verwenden dasselbe Wort Sein sowohl für etwas wie für das etwas ist. Das ist natürlich ganz verwirrend. Das kommt, weil das keine Philosophen sind. Aber an sich muss man unterscheiden, also Ens ist das Seiende, das ist das Partizip zu esse. Ens, das Seiende. So wie das Lebendige etwas anderes ist als das Leben. Ein Lebendiges hat Leben. Aber Leben ist kein Lebendiges. Klar? Sein ist kein Seiendes, Leben ist kein Lebendiges. Und jetzt sage ich hier, bei der Schöpfung muss man sagen, Gott schafft ein Seiendes als ein Seiendes, ganz und gar. Und jetzt waren wir bei dem Nichts, und jetzt habe ich gesagt, jetzt gibt es zwei Bestimmungen von Nichts. Nichts kann einmal heißen, nicht etwas, und dann kann es aber das Sein sein. Nicht? Also nichts kann entweder bedeuten, esse, sein und nicht Seiendes, oder es kann heißen, überhaupt nichts, weder Sein noch Seiendes. Ist das deutlich? Nichts ist einfach doppeldeutig. Das ist ein gefülltes Sein und das ist ein leeres Sein. Das ist ein primitives Sein, wenn überhaupt nichts ist. Nichts, ein primitives Nichts, wenn überhaupt nichts ist. Verstehen Sie mich? Was ist denn daran so kompliziert? Ich weiß es nicht. Also, ich versuche es nochmal. Also, wenn in einem Raum überhaupt nichts, also fangen wir mal so an, es gibt Licht. Licht können Sie nicht sehen, außer wenn Sie Beleuchtetes sehen. Licht, haben, Licht so können Sie nicht sehen. Sondern Sie sehen entweder eine Lampe, die leuchtet, oder Sie sehen einen Gegenstand, auf den das Licht darauf fällt. Aber Licht selber sieht man nicht. Wenn Sie zum Beispiel in einem kleinen Kino sind und dann sehen Sie so von dem Filmverführer durch den Raum so diesen Lichtding, dann sehen Sie nicht das Licht, sondern Sie sehen die Stäubchen. Diese kleinen Staubteile, die in der Licht, im Licht tanzen. Licht sieht man nicht. Licht ist unsichtbar. Licht macht nur sichtbar.
Das ist wie Tag, oder? Wie das Tag.
Den Tag, da sehen, ja, wir sehen ja auch den Tag nur, weil wir andere Dinge sehen, die beleuchtet sind. Wenn überhaupt gar keine Dinge da sind, könnte der ganze Raum voll Licht sein und wir sehen nichts. Deswegen ist zwischen den Welten, im Weltraum, ist es schwarz. Wenn da keine Erde ist, die leuchtet, sieht man nicht, dass die Sonne da scheint. Die Sonne leuchtet und auf der Erde leuchtet wieder oder der Mond leuchtet. Ist ja klar, nicht? Aber dazwischen ist es schwarz, wenn nichts da ist. Licht, wo nichts da ist, was es beleuchten kann, sieht man nicht. Aber es ist da. Das merkt man nämlich, sobald man etwas hineinhält.
Aber kann man nicht sagen, zum Beispiel, dass etwas anders wie das Licht zum Beispiel für die Gefühle. Zum Beispiel, da kann man sagen, dass alles Illusion. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, ja, nur meine ich eben, deswegen kann Leute sagen, Licht ist Illusion. Ich finde auch, das ist nicht richtig. Licht ist eben keine Illusion, denn wenn ich etwas hineinhalte, sehe ich ja, dass das Licht da ist. Und jetzt will ich sagen, wenn Sie jetzt einen Raum haben, der dunkel ist, dann wissen Sie nicht, ob es ein Raum ist, in dem eigentlich Licht drinnen ist, was man erst merkt, wenn man einen Gegenstand hineinhält, oder dass vielleicht wirklich kein Licht da ist. Und das sind doch zwei verschiedene Dinge. Da, wo gar kein Licht ist und da, wo man das Licht bloß nicht sieht, ist doch nicht dasselbe. Also man denkt, es ist schwarz im Weltraum, dabei ist es gar nicht schwarz, man muss nur einen Spiegel hinaushalten und sofort leuchtet er. So etwas meine ich, dass man also Licht nur sieht, wenn es beleuchtet ist. Und jetzt wieder hier zurück. Sein. Sie sehen Sein nur, wenn etwas da ist, was ist. Sie sehen nicht das Sein, sondern Sie sehen nur Dinge, die sind. Und wenn jetzt keine Dinge da sind, die sind, könnte immer noch das Sein da sein. Sein ist ein klassischer Name auch für Gott. Das Sein selbst, sagt Thomas von Aquin. Gott ist nicht ein Seiendes. Man kann eigentlich nicht sagen, es gibt Gott, denn wer soll denn Gott geben? Wer soll Gott geben? Da ist ja niemand da. Er gibt sich selbst. Gott ist kein Seiendes, sondern Gott ist das Sein. Ist das Sein, nicht ein Seiendes.
Und wenn man sagt, Gott ist die Liebe auch, es ist auch so was in die Richtung.
Eben, das ist so ein ähnliches Wort. Ich kann nicht eigentlich sagen, Gott ist ein Liebender, der Liebe hat, sondern er ist Liebe. Denn wo soll sonst die Liebe herkommen, dass er sie haben kann? Der hat sie nicht, der ist sie. Gott ist das Leben. Nicht wie wir kriegen Leben geschenkt und dann sind wir lebendig. Gott ist nicht eigentlich lebendig, sondern er ist das Leben. Und so ist es auch mit dem Nichts. Also ich kann sagen, bei Nichts, nochmal fangen wir jetzt nochmal an mit dem Nichts. Nichts kann also heißen, es ist überhaupt nichts da. Und dann gibt es die Mystiker, die sagen, Gott ist das Nichts. Weil sie sagen wollen, Gott ist nicht ein Etwas. Gott ist kein Gegenstand. Gott ist kein Objekt. Gott ist kein Datum. Man kann Gott nicht antreffen, der liegt nicht irgendwo herum. Sondern Gott ist das, von woher alles ist, was ist. Und deswegen kommen dann Positivisten, die sagen, es gibt nur Dinge, die es gibt, sondern die Gott ist nicht da. Bonhoeffer hat ein berühmtes Wort gesagt, dieser protestantische Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, ein Widerstandskämpfer und Märtyrer. Dritten Reich hat gesagt, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Denn Gott gibt es nicht, sondern Gott ist. Oder anders ausgedrückt, Gott ist kein Gegenstand. Der ist nicht irgendwo in Raum und Zeit, sodass man ihn treffen kann. Ein Gegenstand. Treffen kann man den Sohn Gottes, wenn er Mensch geworden ist. Aber nicht Gott als Gott, denn der ist überall. So wie das Licht nicht zu treffen ist. Sondern Sie sehen das Licht entweder an beleuchteten Dingen oder an Leuchten. Also eine Lampe sehe ich, die Sonne sehe ich, den Mond sehen Sie auch. Wobei die Frage ist, wo kommt das Licht vom Mond her? Das ist ja Sonnenlicht. Nicht? Eigentlich kann man gar nicht sagen, am Tag scheint die Sonne und nachts scheint der Mond. So müssen Sie sagen, Tag und Nacht scheint die Sonne. Am Tag scheint die Sonne selbst und nachts scheint sie durch den Mond. Denn der Mond ist ja nur ein Spiegel. Haben die Leute früher nicht gewusst. Nur haben sie gedacht, das sind zwei Lichtquellen. Aber in Wirklichkeit gibt es nur ein Licht, nämlich die Sonne. Der Mond hat ja gar kein Licht. So, hey, komm, der Mond ist ja keine Lampe, wie in der Bibel steht. Ne? Die Bibel steht nur, gibt zwei Lampen. Eine Lampe für den Tag, das ist die Sonne, und eine Lampe für die Nacht, das ist der Mond. Die wussten ja nicht, dass der Mond gar keine eigene Lampe ist, sondern nur ein Spiegel von einer Lampe. Nur die Sonne ist die Lampe. Und wenn kein Spiegel da ist, sieht man es nicht. So ist das. Ne? Also, und deswegen, wenn ich jetzt denke, wenn kein beleuchtetes Ding da ist, dann kann ich sagen, das Licht ist kein beleuchtetes Ding. Oder ich habe gehört, das Sein ist kein Seiendes. Das Sein ist nicht etwas. Und das wäre dann das positive Wort von Nichts. Nur damit Sie verstehen, was der Meister Eckhart meint, wenn er sagt, Gott ist ein lauter Nichts. Sagen die Mystiker, Gott ist nichts. Wenn sie sagen wollen, Gott ist nicht ein Gegenstand wie andere Gegenstände. Gegenstände haben ja immer eine Grenze zu anderen Gegenständen. Wenn ich sage etwas, dann gehört zum Etwas immer und nicht anders. Dieser Tisch ist ein Tisch, er ist dieser Tisch und nicht dieser Tisch. Er ist ein Tisch und kein Stuhl. Er ist ein Tisch und kein Wasserglas. Wenn Sie sagen etwas, sagen Sie immer zugleich und nicht etwas anderes. So, alles etwas hat eine Grenze. Es gibt nicht nur ein etwas, sondern es gibt immer nur mehrere etwas. Aber es gibt nur einen Gott, ein Sein. Sie können darüber meditieren. Schreiben Sie es auf, auch wenn es im Moment komisch vorkommt. Sie können darüber meditieren. Dass also Gott selber nicht ein Gegenstand ist, nicht ein Seiendes, nicht ein Etwas, sondern dass Gott eben ein gefülltes, reines Nichts ist. Es gibt nichts, Gott ist alles. Gott ist alles, Gott hat keine Grenzen irgendwohin. Aber nichts von dem, was ist, ist Gott. Wir sind nicht Gott, aber Gott ist auch wir. Sie können ja nicht eine Grenze ziehen, bis dorthin geht Gott und dann fangen Sie an. Dann wären Sie ja mit Gott auf einer Stufe. Wäre ja Gott endlich und begrenzt. Dann ist er ja nicht mehr Gott. Gott ist ein lauteres Nichts, ein reines Nichts. Und damit will er nicht sagen, es gibt Gott nicht, es ist überhaupt nichts da. Sondern deswegen sage ich, das Wort Nichts hat zwei Bedeutungen. Entweder heißt es, es ist überhaupt nichts da. Plattes, leeres Nichts. Nichts, nichts, nichts. Und die andere Bedeutung heißt, es ist ein Nicht-Etwas. No thing. Ein Nichts. Und Nichts heißt eigentlich etwas. Ein Nicht-Etwas. Ist das ein bisschen...
Ist dort in diesem Nichts nur die Frage, ist dort irgendwie diese Ich versteckt?
Das kann man sagen, dass das könnte man vielleicht vermuten, dass das auch nochmal drinsteckt. Das ist die Frage, wo das herkommt. Jedenfalls bei dem Dichter Celan gibt es deswegen die Form Ichen extra. In einem seiner Gedichte heißt es, Gott, ich ichte. Das Ichen, ich bin ich. Aber das ist nur für Poeten etwas. Ne? Nichts. Also, jetzt wieder hierzu zurück. Unser Ausgangspunkt war ja zu sagen, was dem Sein gegenübersteht, was dem Etwas gegenübersteht, ist nur nichts. Und jetzt wird hier gesagt, Gott schafft ein Seiendes als Seiendes. Also es gibt überhaupt nichts, was er nicht an uns schafft. Nicht bloß das Wirkliche, auch das Mögliche ist von ihm geschaffen. Es gibt nicht eine Möglichkeit vor, die dann Gott nur wählt. Gott geht nicht wie in einen Schrank und guckt dort hinein, was ist denn so alles möglich und jetzt sehen wir mal und wollen wir den schaffen oder nicht, sondern auch die Möglichkeit wird von Gott geschaffen. Es gibt nicht Möglichkeit vorweg irgendwo. Die Materie wäre ja so etwas wie Möglichkeit, sondern Gott schafft ganz und gar. Das heißt, dass wir Schaffung als Seienden, ganz und gar als Seienden, nicht bloß Schaffen als Anfangen wirklich zu werden, dass er aus etwas Möglichem etwas Wirkliches macht. So machen wir etwas, aus etwas Möglichem etwas Wirkliches. Aber Gott macht auch die Möglichkeit. Alles macht er. Darauf kommt es an, dass ihm überhaupt in diesem Sinn nichts vorgegeben ist. Das heißt, Creatio Endis Verendis. Schaffen eines Seienden, insofern es überhaupt ein Seiendes ist. Nicht insofern es dies oder das ist. Insofern es wirklich ist statt möglich. Insofern es groß ist statt klein. Insofern es rund ist statt eckig. Nein, überhaupt ganz und gar. Es gibt nichts, was an uns, was nicht von Gott geschaffen ist. Überhaupt nichts von dem, was wir sind und können und tun. Damit wird ausgeschlossen, was sich Platon gedacht hat. Plato hat gedacht, das Schaffen, das ist ja nichts, was Gott selber tut, das ist etwas so unter seiner Würde, sondern Gott schafft erstmal Schöpfer. Gott schafft erstmal Wesen, die uns schaffen, damit er sich nicht selber die Finger schmutzig macht. Nicht? Sondern er schafft Wesen, die uns schaffen. Oder manche denken so, dass die Eltern die Kinder schaffen. Sagt man so, Kinder machen, sagen dann die Leute. Nicht? Man macht nichts, Eltern schaffen nichts. Sondern Eltern schaffen nur die Bedingung dafür, dass etwas geschieht. Aber sie sind nicht unsere Schöpfer, auch nicht unsere Teilschöpfer.
Wir sind nicht Mitschöpfer?
Mitschöpfer kann man sagen, das sind wir aber alle, Mitschöpfer. Wir sind Mitschöpfer von uns selbst auch. Nicht? Denn wenn wir reden und handeln, wenn wir uns selber machen, ich darf erinnern, ich habe gesagt, wir sind alle unsere eigenen Enkel, nicht? Also sind wir auch Mitschöpfer. Und die Eltern natürlich nochmal in besonderer Weise, aber ich muss Mitschöpfer richtig denken. Ich kann nicht sagen, so viel schafft Gott und dann tun wir so ein Stück noch für die Eltern dazu. Nicht? Sondern Gott schafft uns ganz und gar. Alles Gott. Und dann ist die Weise, wie das geschieht, ist zeugen, gebären, austragen, erziehen und. Aber das sind alles Formen, die kommen nicht zu Gott dazu, sondern die sind genau da drinnen. So wie man nicht sagen kann, das war ja mein Beispiel, ein Gedicht entsteht zu 50% aus Paste, und zu 50% aus dem Kuss der Musen. Sondern das ist 100% Musenkuss und 100% die Paste. Kann man nicht so zusammensetzen. Und so sind wir ganz und gar von unseren Eltern gezeugt, empfangen, geboren. Und wir sind als solche ganz und gar geschaffen von Gott.
Aber diese Gedichte und so, ist das nicht reine Schöpfung?
Ja, das ist wieder die Frage, denn auch beim Gedicht schaffen schafft nochmal Gott. Und da kommen wir gleich zu der nächsten, letzten Bestimmung dann, denn alles, was wir tun und machen, das tut nochmal Gott.
Ja, aber Gedichte sind keine Materie am Anfang.
Gedanken, Vorstellungen, keine solche Materie, aber Gedanken, Vorstellungen, Erlebnisse, Wünsche, Träume, Einfälle. Ein Gedicht kommt nicht aus nichts. Nicht aus nichts kommt da nichts. So, und jetzt kommt die dritte Bestimmung, die gehört dann auch dazu. Creatio continua, das heißt fortgesetzte Schöpfung. Das ist das, was die Neuzeit vergisst. Die denkt, Gott hat am Anfang die Welt geschaffen. Das nennt man Deismus, der Fachausdruck. Gott hat die Welt geschaffen und dann steht sie da und er guckt nur zu. Und am Ende kommt das Gericht. Oder so denken die Naturwissenschaftler, am Anfang ein Urknall und dann geht alles von selber. Nichts geht von selber. Jeden Augenblick erhält Gott uns im Dasein. Und wenn er es nicht täte, wären wir schwuppdiwupp weg. Das glauben die modernen Wissenschaftler überhaupt nicht. Die sagen dann, es gibt doch den Satz von der Erhaltung der Energie. Es gibt doch den Satz von der Erhaltung des Stoffes. Das kann ja nicht sein, was diese merkwürdigen Metaphysiker reden. Aber genau das behaupten wir. Schöpfung gibt es nur, weil Gott in jedem Augenblick uns weiter schafft. Er sagt jeden Augenblick zu uns, es ist gut, dass es dich gibt. Und das gilt für alles unser Tun und Handeln. Ich handle, aber dass ich handeln kann, das kommt in jedem Moment von ihm. Ich denke, ich will, ich spreche und alles geht aber nur, weil er mir die Kraft dazu gibt. Deswegen haben die geistlichen Lehrer immer gesagt, das ist das Schlimmste bei der Sünde, dass man Gott gewissermaßen zum Komplizen macht. Einem Komplizen, zu einem Mitverbrecher. Zum Beispiel ein Mann, der eine Frau vergewaltigt. Dann kann die Frau sagen, Gott, warum gibst du dem die Kraft? Der könnte doch jetzt im Moment schwach werden oder so. Nein, Gott gibt diesem Mann die Kraft und lässt ihm für dieses Verbrechen. Und deswegen haben die geistlichen Lehrer immer gesagt, das Schlimmste bei der Sünde ist, dass man gewissermaßen Gott zu einem Komplizen macht, zu einem Mitverbrecher, zu einem Mitschuldigen. Denn er gibt mir die Freiheit, er gibt mir die Kraft, die Möglichkeit, die Intelligenz, alles das gibt er mir, damit ich damit schlimme Dinge machen kann. Und dann können wir sagen, warum nimmst du das dem anderen nicht in dem Moment, wo der solches tut? Könnte man ja so machen. Sobald jemand was Böses sagen will, bleibt die Zunge stehen. Oder dass jemand, wenn jemand ein Glas hat zum Trinken, dann geht es, so auch ein Bierhumpen, nicht? Und wenn er den anderen auf den Kopf haut, verwandelt er sich in Wasser. Könnte man sich ja denken. Wir haben die Freiheit zu wollen, nur nicht die Freiheit zu tun. Aber ist ja richtig und deswegen macht Gott es auch nicht. Trotzdem bleibt die Frage, warum lässt er so viel zu? So schlimme Dinge. Er könnte manchmal mit kleinen Dingen schlimme Sachen verhindern. Wie viele Kinder sterben? Warum ist Hitler nicht gestorben? Wie viele schlechte Künstler gibt es? Hätte Hitler hier ein paar Bilder in Wien verkauft, hätten wir einen schlechten Künstler mehr und eine Menge von Menschen noch am Leben. Nicht? Warum nicht? Nicht? Also, dass man wirklich sagen muss, nicht? Ja, ja, vielleicht rettet das ihn.
Ich bin kein schlechter Künstler.
Also, Creatio continua ist eine ganz wichtige Bestimmung, weil das in der Neuzeit vergessen worden ist. Da herrscht eigentlich der Deismus, wie gesagt, nicht Theismus. Theismus ist der Glaube an unseren transzendenten, mächtigen Gott. Das nennt man Deismus mit De, im lateinischen Deus. Wenn man nur glaubt, Gott hat die Welt einmal hingestellt und dann geht sie alleine weiter. Und das denken heute auch viele Christen.
Bei uns ist ja, dass Gott hat uns einmal
er schafft uns jeden Moment gewissermaßen neu. Deswegen heißt er auch so Creatio Continua. Continua heißt ja fortgehen.
Wir machen einen bestimmten Erschaffen oder Schöpfung und Existenz. Und zum Beispiel, wir sagen, Gott gibt uns das einmal. Und danach, jeden Tag, erhält uns diese Existenz.
Kann man so sagen, wenn man so will. Ist der gleiche Gedanke, Sie müssen es nur ganz ernst nehmen. Wenn man darf nicht dabei denken, an sich bin ich ja dann schon mal da und bleibe ja auch oder so, sondern das ergibt mir wirklich ganz und gar meine Existenz. Ist richtig, er schafft mich nicht immer neu, dann wäre ich ja nicht derselbe Mensch. Deswegen ist es gut zu unterscheiden. Nicht?
Das ist gut zu achten.
Ja, Deswegen, wir sagen auch im Deutschen, sagen wir dafür, schöpferisches Erhalten. Er erhält uns. Erhalten. Erhalten hat im Deutschen auch wieder zwei Bedeutungen. Erhalten heißt bekommen, also akzepté. Und erhalten heißt sustinere, wie heißt das, erhalten? Im Sein erhalten.
Maintenir.
Und das sagen wir im Deutschen, schöpferisches Erhalten eigentlich. Wir sagen auch nicht an der Stelle Schöpfung. Aber die klassische Scholastik hat diese Ausdrücke benutzt. Er hat gesagt, creatio continua, um wirklich ernst zu machen, dass ich jeden Moment von ihm geschaffen bin, in einem ganz ernsthaften Sinn. Er sagt jeden Moment zu mir, rückhaltlos wieder, ja. So ist es. Aber er ist nicht einfach bloß so da, sondern er ist als Schöpfer gegenwärtig. Das ist das, was ich hier sagen will. Und wenn Sie eine von den drei Bestimmungen weglassen, dann haben Sie Schöpfung nicht genug gedacht. Also zum Begriff Schöpfer gehören alle drei Begriffe. Damit man versteht, dass Gott uns näher ist als wir uns selbst. Nicht wir leben, aber wir können uns unser Leben keinen einzelnen Augenblick garantieren. Wir bekommen das Leben jeden Moment geschenkt. Das Leben, das Denken, alles das bekommen wir jeden Moment geschenkt.
Raum manchmal, das ist unmöglich, aber wenn jetzt wir es gibt kein Gott, jetzt, wir könnten nicht mehr auch
dann wären wir nicht.
Das ist wären unmöglich. Wir.
So ist es. Das ist das, was der Psalm sagt. Nicht? Wenn Gott sich abwendet, dann zerfallen wir in nichts. Und das glaubt der moderne Mensch überhaupt nicht. Das kann er sich gar nicht vorstellen. Wir denken, warum? Wenn wir doch da sind, sind wir da oder so. Nein, das gilt, wenn wir was machen. Wenn wir einen Tisch machen, dann bleibt der Tisch hinterher alleine stehen. Warum? Weil wir das Holz nicht gemacht haben. Aber Gott hat ja kein Holz, aus dem er was macht. Er macht ja alles. Und deswegen sind wir nur so lange da, wie er will, dass wir da sind. Und das nennt dann die Bibel die Treue Gottes. Nicht? Dass Gott zu seinem Wort steht. Sie hat gesagt, er sagt nicht nur einmal ja oder so, sondern er steht dazu. Gut, die Bibel spricht ja dann auch von, dass es Gott gereut hat, dass er den Menschen geschaffen hat, nicht so in diesen menschlichen Ausdrücken, und er will die Welt wieder auslöschen. Aber das sind alles so Beschreibungen der Erfahrung mit ihm. Es ist klar, wen Gott ruft, den will er. Und auch wenn er dann die Menschheit ertränkt, dann ist sie ja nicht im Nichts, sondern ist sie eben in der Ewigkeit. Das muss man dabei sehen. Es ist mir wichtig, dass man sich diesen erschreckenden Gedanken wirklich klar macht, wie fragil einerseits unsere Existenz ist und wie sie andererseits in einer Sicherheit ist, wie es sich sonst niemand vorstellen kann. Fragil heißt zerbrechlich. Bei Glas, auf eine Kiste mit Glas steht drauf, fragil, nicht? Das ist Frangere, steckt dort drin. Fragment ist dasselbe Wort, nicht?
Mhm. Sie haben gestern gesagt, manche Christen denken, dass Gott Gott Welt geschöpft hat, aber dann weiter, die Evolution, das ist ein bisschen komisch. Und warum hat er geschöpft? Er hat Urlaub oder so. Aber was denken Sie?
Was denken die?
Die
denken, erstmal wissen sie es nicht genau und denken nicht groß darüber nach. Die anderen sagen, er macht es, damit ihm etwas geschieht, damit er etwas zu sehen hat und damit etwas geschieht. Manche sagen ein bisschen frömmer, Gott schafft, weil er jemanden braucht, den er lieben kann. Was aber auch Unfug ist, denn wir wissen, Gott ist drei Personen. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn und der Vater lieben den Geist. Und der Geist und der Sohn lieben den Vater und so. Da ist also auch, Gott muss nicht schaffen, damit er jemanden zum Lieben hat. Aber das sagen natürlich viele, Israel sagt das auch so, Gott schafft Israel, weil er einen Sohn will. Nein, den hat er schon. Nicht? Das heißt, Gott schafft aus reiner Freigebigkeit, weil er uns gönnt, dass wir leben. Viele machen sich die Gedanken nicht, die sagen, wir sind erstmal geschaffen und dann sollen wir jetzt hier alleine leben und am Ende kommt ein Gericht. So hat es auch die Aufklärung gesagt. Die Aufklärung hat festgehalten, Gott schafft uns frei, am Ende gibt es ein Gericht und eine Ewigkeit. Aber währenddessen sind wir frei und er hält sich da heraus. Das ist natürlich eine Lösung, um auch mit dem Leid fertig zu werden. Sagen, Gott tut da nichts, der gibt uns unsere Freiheit und guckt einfach zu. Aber dann sagen wieder andere, warum guckt er einfach zu, wenn die Leute da so gequält werden, nicht? Dann taucht die Frage auf. Aber entscheidend ist es in sich falsch, dass eben dieser Deismus nicht stimmt. Gott kann nicht etwas machen und dann steht es alleine da. Das ist die Weise, wie wir etwas machen. Weil es eben eigenes Material hat. Wir können eine Uhr machen und die steht allein. Das war damals das Bild, weil damals wurden ja die Uhren erfunden. Bei Leibniz und so kommt immer das Bild mit den Uhren vor. Sagt, Gott schafft alles Mögliche in der Welt und dann stellt er das so aufeinander ein, dass das alles gleichmäßig funktioniert. Und so wie ich sage was und gleichzeitig hören sie was, aber das kann ja natürlich nicht von meiner Zunge an ihren Verstand kommen. Wie soll das gehen? Wie soll die Zunge auf ihren Verstand wirken? Also sag mal, Gott hat die Welt so eingerichtet, dass wenn ich irgendwas denke, ich zugleich auch reden kann und sie hören dann etwas zur selben Zeit, so wie zwei Uhren die gleiche Zeit zeigen. So hat Gott die Welt eingerichtet. So hat Leibniz sich das gedacht. Die Welt als ein großes Uhrwerk. Und dann guckt er sich das so an, wie das so alles funktioniert und am Ende ist dann irgendwann Schluss. Wir sagen, nein, Gott ist in jedem Moment mit uns dabei, er lebt mit uns, er geht mit uns. Er spricht uns, er trägt uns und er gibt uns eben auch die Kraft, auch wenn wir Böses tun.
Wie kann das erklären für jemanden, der nicht glaubt? Ja.
Das kann man eben nicht richtig erklären.
Meine jüdische Idee, für uns ist es verständlich, wir kennen das am Ende.
Ja.
Aber für jemanden, der denkt, es gibt dich.
Das ist schwierig. Man kann dem anderen nur sagen, bitte, wie willst du es erklären? Und dann wird man sehen, dass unsere Erklärung immer noch besser ist als das, was er hat. Aber ich verstehe gut, dass die Leute das nicht glauben. Und deswegen glauben ja auch viele in der Welt nicht an einen Schöpfer. Das, wie gesagt, tut eigentlich nur die biblische Tradition. Das tun die Griechen nicht in diesem Sinn mit Schöpfer. Und das tut Asien nicht.
Ja, aber für die Schöpfung ist es nicht so schwer zu erklären, weil es gibt nicht andere Möglichkeiten.
Ja, die meisten, was da, die wissen ja auch keine Antwort drauf. Also der Buddha sagt, ich muss es auch nicht wissen, ich muss nur eine Lösung finden. Und andere sagen, so wie Plotin, es gibt irgendwie das große Eine und aus irgendwelchen Gründen explodiert das Eine. Es fliegt auseinander und dann gibt es die Teile und jetzt kommt es darauf an, die Teile wieder zusammenzutun. Aber warum das auseinandergeht, wissen die nicht. Nun können die ja uns sagen, wir wissen auch nicht, warum Gott schafft, denn er braucht es nicht. Gott ist kein bisschen weniger Gott, kein bisschen weniger liebevoll, kein bisschen weniger zu preisen und zu rühmen, wenn er überhaupt nicht geschaffen hätte. Das ist ganz wichtig, weil immer wieder denken christliche Theologen und Philosophen, Gott musste schaffen. Zum Beispiel Hegel, der große Philosoph, der sagt, Gott wird erst Gott dadurch, dass er schafft. Vorher ist er noch in einer Möglichkeit und ist nicht erst, wenn er auch wirklich schafft, wird er Gott. So wie man sagen könnte, jemand wird erst ein Dichter, wenn er wirklich ein Buch schreibt oder ein Gedicht. Nicht, wenn man sagt, er könnte das schreiben. Jemand ist erst ein Komponist, wenn er eine Oper schreibt, nicht, wenn er sagt, ich könnte eine Oper schreiben.
Das bedeutet, dass er auch die Hölle geschafft hat.
Auch das. Und jetzt muss man gucken, das steht sogar bei Dante ja ausdrücklich da. Nur die Hölle ist ja eigentlich, man müsste sagen, kein Ort, sondern ein Zustand. Und den Zustand, den schaffen wir uns, wenn wir Nein sagen. Ich will nochmal sagen, also die Hölle ist kein Ort, kein Lieu, sondern ist ein Status.
Das bedeutet auch das Gefühl keines Seins, wenn wir sagen.
Doch, ein Zustand, der hat doch ein Sein. Wenn ich Nein sage zu Gott.
Kann sein, aber es ist nicht Sein.
Doch, das Böse hat kein Sein, aber die Menschen, die Böses tun, haben Sein. Und die Geister, die Böses tun, die Engel, die Böses tun, haben Sein. So ist es. So ist es.
Sie
Sie wollen nicht. Ja, also die, deswegen der Ort der Hölle ist ein alter Gottesname für Gott bei den Juden, ist Makom. Und Makom heißt Ort oder Raum. Gott ist der einzige Ort, den es gibt. Und man ist immer in Gott und bei Gott. Und entweder ist man bei Gott und findet das gut und liebevoll, oder man will es nicht wahrhaben, dass man bei Gott ist. Und wer das nicht wahrhaben will, für den erscheint das Gute als böse. Also es ist immer Feuer der Liebe, aber wenn ich die Liebe nicht will, ist sie ein Feuer, das mich verbrennt. Also Gott ist immer da. Nur für den einen ist es ein Glück und für den anderen ist es ein Unglück.
So, der Erlöse ist ein Zustand?
Ein Zustand.
Die Leute, die immer bei Gott sind, aber die nicht erkennen.
So ist es. Nicht bei ihm sein wollen, und deswegen ihn nicht erkennen.
So verstehen Sie das.
Ja, und das ist nur für die Fantasie, aber nicht fürs Denken. Ich meine, es ist ganz wichtig. Es gibt, der Himmel ist ein Ort, nämlich Gott selbst. Der Himmel ist, also Gott ist ein Ort. Und wenn man bei Gott ist, ist man eben bei Gott an seinem Ort, an seinem Platz, wo man hingehört. Und wer Nein dazu sagt, der ist auch dort, aber er merkt es nicht. So etwas kennen wir doch schon im Leben. Wenn man also so vertrotzt und ärgerlich ist, sieht man gar nicht, was der andere einem Gutes tun will oder so. C.S. Lewis in seinen Narnia-Büchern, die ich Ihnen empfehle zu lesen, das sind wunderschöne Kinderbücher, die Narnia Chronicles, da sind die Leute, die in die Hölle kommen, sind dort die Zwerge. Da kommt so eine Gruppe von Zwergen in die Hölle und die sitzen alle im Himmel auf der grünen Wiese und sagen einfach, da ist gar keine Wiese, hier stinkt es, es ist alles ganz schrecklich, es ist ja fürchterlich, weil die einfach nicht sehen, was dort da ist. Es kommt darauf an, dass ich richtig sehe. Und für den, der sieht, was dort ist, ist es da, und für den, der es nicht sehen will, der sieht es nicht. Exupéry macht ja so etwas anders mit dem Schaf, das da in der Kiste ist, nicht? Und das nicht da gemalt wird, sondern man sieht es, wenn man richtig guckt. Und so nimmt Lewis dieses andere Bild, er sagt, es ist immer dieselbe Welt. Man muss es sehen oder man muss es nicht sehen. So, wie gesagt, wie lange bin ich bei euch und ihr kennt mich immer noch nicht und fragt, zeig uns den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also, wenn man die richtigen Augen hat, Augustinus hat das gesagt, auch der Glaube hat seine Augen. Sagt er. Auch der Glaube hat seine Augen. Mit den Augen des Glaubens sehe ich, so wie ich die Zuneigung eines anderen Menschen, die Liebe eines anderen Menschen sehen kann, wenn ich die richtigen Augen dafür habe. Ein anderer sieht das nicht, der sieht bloß, sagt, ach, der ist so zudringlich, der will dauernd was, der lässt mich nicht in Ruhe oder so. Nicht? Und wenn man mit den richtigen Augen guckt, kann man sagen, nein, da will mir jemand wohl. Das muss man sehen oder man sieht es nicht. Und wenn man es nicht sieht, ist es nur lästig. Deswegen heißt das erste Hauptgebot, wir sollen Gott lieben. Warum heißt das erste Hauptgebot, wir sollen Gott lieben? Weil man seine Liebe nur als Liebe erkennt, wenn man liebt. Wenn man Gott nicht liebt, dann hält man seine Liebe nicht für Liebe, sondern für Tyrannei, für Herrschsucht, für sich ins Leben eindrängeln oder so etwas. Nur wenn man mit den Augen der Liebe guckt, kann man eine Liebeserklärung als Liebeserklärung erkennen. Geht nicht anders. Das heißt ja nicht, dass man auf jede Liebeserklärung gleich eingehen muss. Man kann ja sagen, tut mir leid, ich bin schon besetzt oder so ähnlich. Nicht? Das kann ja alles sein. Aber man kann sie nur als Liebeserklärung erkennen, wenn man sie mit den Augen und den Ohren der Liebe anschaut. Sonst denkt man, jemand will mich da bedrängen oder er will über mich herrschen oder er will mich unterdrücken oder was weiß ich. Und deswegen heißt das erste Hauptgebot, wir sollen Gott lieben, damit wir seine Liebe als Liebe erkennen. Und das gehört sich so, dass Liebe als Liebe erkannt wird und nicht missverstanden wird als sich eindrängeln. Denkt Israel immer wieder, Gott will sich da nur aufmandeln, der will sich nur einmischen, der will uns dauernd Gebote geben, ist ja ganz schrecklich oder so, besser ohne. Um von jedem, die Liebe von jemandem zu erkennen, muss man selber liebevoll sein. Und deswegen ist das das erste Gebot. Man kann nicht ganz neutral und gleichgültig Liebe erkennen. Man kann Verliebtheit erkennen, ja. aber man kann nicht Liebe erkennen. Liebe kann man nur erkennen, wenn man selber wohlwollend ist und liebt. Das ist ein alter Satz, der antike Gleiches wird immer nur von Gleichem erkannt. Man muss also einen Sinn dafür haben. Und genau deswegen also diese Zusage, wenn einer das nicht will, ist das das Schlimmste, was einem passieren kann, von jemandem geliebt und gewollt, wo man nicht will. Er ruft uns ins Sein, ich will gar nicht im Sein sein. Das ist genau der Punkt. Und jetzt ist eben so merkwürdig, dass in der Neuzeit die Christen über diesen ersten Glaubensartikel, ich glaube an Gott, den allmächtigen Schöpfer, so gut wie nie groß nachgedacht haben. So, man fing immer nur mit der Erlösung an. Die Protestanten sowieso, weil die gesagt haben, durch die Erbsünde ist die erste Natur sowieso ganz zerstört. Aber auch die Katholiken haben eigentlich immer schon gleich an die Erlösung und an die Verklärung und an das übernatürliche Leben geglaubt und nicht erstmal einfach an das Wunder, dass wir geschaffen sind. Denn was heißt denn das Schaffen? Schaffen heißt, es soll dich geben. Und zwar einfach deinetwegen. Nicht zu irgendwas nütze. Gott schafft uns, er hat nichts von uns. Er will, dass wir was von ihm haben. Er schafft uns um unseren Willen. Also Gott liebt uns vor aller unserer Leistung und trotz all unserer Schuld will er, du sollst sein. Und wenn das jeder von uns wüsste, wären wir andere Menschen. Wenn wir das nicht bloß im Kopf wüssten, sondern so wirklich so im Herzen und ganz und gar. Und die ganze Welt sähe anders aus, wenn wir wüssten, jeder, der da ist, ist gewollt. Was immer Menschen sagen mögen, Menschen können sagen, jemand ist passiert. Nicht? Im Horizont des Schöpfungsglaubens gilt, keiner ist passiert. Jeder ist gewollt. Jeder und jede ist beim Namen gerufen. Was immer Menschen sagen mögen. Alle. Alle und jeder. Das ist schon ein massiver Gedanke. Das gilt natürlich für alle. Das gilt für Saddam Hussein. Das gilt für jeden Kinderschänder, für den Dutroux und für all die Leute. Jeder ist beim Namen gerufen. Das sagt unser Schöpfungsglaube. Ja, man kann es eigentlich gar nicht glauben, nicht? Man sagt sich dann, was hat der liebe Gott für einen merkwürdigen Geschmack? Aber gut, das ist nicht unsere Sache. Und deswegen halte ich das für so fundamental und deswegen finde ich so schade, dass dieser Glaubensartikel so vergessen worden ist und erst durch die Grünen dann wieder so etwas ins Bewusstsein gekommen ist. Und nochmal, warum will Gott uns? Nicht zu irgendeinem Zweck, sondern um unserer selbst willen. Und das gilt für jeden, der überhaupt da ist. Uns konnten ja unsere Eltern gar nicht wollen, weil sie uns ja nicht kannten. Nicht? Also selbst wenn meine Eltern einen Jungen wollten, nicht? Mich mussten sie nehmen. Mich kannten die ja vorher nicht, nicht. Also wir können gar nicht als wir selber gewollt sein von anderen Menschen. Da können wir immer nur angenommen werden. So wie wir uns selbst auch annehmen müssen und es akzeptieren müssen. Nicht, nicht müssen, sollen, dürfen. Aber Gott will uns, das sagt der Schöpfungsglaube. Und wollen, dass man ist, das nennt man lieben. Wenn Sie Liebe definieren wollen, müssen Sie Liebe heißt, es soll dich geben. Es ist gut, dass du bist. Und deswegen kann man schon philosophisch sagen, Gott ist Liebe. Weil der Pascal dann kommt und sagt, der Gott der Philosophen, der Gott der Philosophen, der Gott der Philosophen. Das kommt, weil er sich bekehrt hat und die Bekehrten sind manchmal so übereifrig. Nicht? Dann macht er die anderen dann schlecht. Aber es ist überhaupt nicht nötig, das zu tun. Was man mit der Vernunft nicht sehen kann, mit der Philosophie ist, was macht Gott, wenn man Nein zu seiner Liebe sagt? Da kann der Philosoph nichts mehr sagen. Denn da wäre es das gute Recht Gottes zu sagen, wenn du Nein sagst, okay, dann Nein, dann bleib in deinem Dreck sitzen aus. Dass er da nochmal neu ansetzt und sogar seinen Sohn schickt, das kann natürlich kein Philosoph ableiten. Das ist eben genau der Unterschied von Theologie und Philosophie, von Offenbarung und Natur, dass das jetzt hineinkommt. Und Schöpfung, Offenbarung und Schöpfung, können wir sagen, oder Natur und Übernatur. Man kann nur auch als Philosoph noch anknüpfen, wir hatten einen Punkt, glaube ich, beim letzten Mal, dass obwohl wir schuldig sind, wir immer noch weiter sollen dürfen. Das zeigt schon, dass also Gott gnädig ist oder so. Das könnte ein Philosoph noch bedenken. Aber dass das so weit reicht, dass er seinen Sohn Mensch werden lässt und das alles, das ist natürlich wirklich nicht philosophisch einholbar. Aber dieser erste Gedanke, dass er der liebende Gott ist, weil er hier etwas schenkt, das ist schon philosophisch erreichbar. Philosophie hieß, wissen Sie noch, Reflexion auf Grunderfahrung mit der natürlichen Vernunft. Das kann man schon machen. Aber stellen Sie sich vor, das wäre den Menschen bewusst, dass wirklich jeder göttlich gewollt ist. Jeder Behinderte, jeder Schwerstbehinderte, jeder Verbrecher, alle von Gott bedingungslos gewollt, vom Vater gerufen, vom Sohn erlöst und vom Geist zur ewigen Seligkeit gerufen. Jeder. Das, wenn man sich das wirklich klar machen würde, das ist schon, würde schon die ganze Welt verändern. Und das erlaube ich mir erstmal schon noch philosophisch zu sagen, aus diesem Gedanken von Person heraus und Erfahrung mit dem Gewissen. Aus dem, was ich hier jetzt so gesagt habe. Ich meine, dass das konsequent folgt. Ich weiß wohl, dass viele das nicht glauben, aber ich meine, ich habe gute Gründe dafür auf den Tisch gelegt. Und ich habe es nicht aus der Bibel, sondern einfach aus dem Nachdenken über unsere Existenz als Menschen, als Freiheitswesen, als Wesen mit Gewissen. Und dann spitzt sich natürlich die Frage zu, wenn das alles so ist und wenn Gott so die Liebe ist, warum sieht es in der Welt so aus, wie es aussieht? Und da ist natürlich eine erste Antwort, wenn Gott Liebe will, dann muss er uns die Freiheit geben. Aber daraus folgt noch nicht, dass er zulässt, dass wir unsere Freiheit so missbrauchen. Gott könnte ja zum Beispiel, weil er ja alles weiß, nur die Menschen groß werden lassen oder überhaupt nur ins Sein kommen, von denen er weiß, dass sie sich anständig benehmen. Da ist die Freiheit überhaupt nicht aufgehoben. Oder wollen Sie sagen, Maria war nicht frei? Ich muss ja nicht sagen, zur Freiheit gehört doch nicht, dass ich Nein sage und schuldig werde. Das haben wir bedacht mit der Schuld, nicht? Muss ja nicht sein. Warum lässt Gott das trotzdem zu und dann leiden so viele unschuldige Menschen unter den Schuldigen? Sondern er lässt das darum zu, weil er mit den Schuldigen Mitleid hat. Das heißt, sein Mitleid mit uns, das ist der Grund, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Das kommt dann nochmal hinein. Deswegen, es gibt keine Antwort auf die Frage Gott und das Leid. Das will ich heute Abend auch nochmal deutlich sagen. Ich glaube, dass jeder, der da versucht, wirklich eine theoretische Antwort zu geben, eigentlich zynisch wird gegenüber den Opfern. Man weiß nicht, warum das so weh tut und warum das so schrecklich ist. So ist es. Das können wir uns auf jeden Fall fragen. Und wir haben ja alle teilgenommen an so etwas. Wer hat noch nicht an uns gelitten, nicht? Oder an wem von uns hat noch niemand gelitten, nicht? So kann man ja auch formulieren, nicht? Sicher nicht. Das ist das eine. Andererseits verbietet es trotzdem nicht, die Frage zu fragen, ja warum? Manche Theologen verbieten das und sagen, das darfst du gar nicht fragen als kleiner Mensch. Oder so, oder du hast das hinzunehmen, sage ich nein, nachdem Jesus Christus selber gefragt hat am Kreuz. Warum? Darf ich auch fragen. Und ich meine auch, dass das die Christen auch lernen sollen, von den Juden zu fragen und zu klagen. Dass wir das neu lernen müssen. Die Psalmen sind voll von solchen Klagen. Dass das hineingehört. Und die Christen haben sich das über die Jahrhunderte verboten. Die haben gesagt, das darf man nicht tun. Man muss immer sagen, was Gott tut, das ist wohlgetan und so. Das hat Jesus Christus auch nicht gesagt. Also wenn ich da klage und Protest habe, darf ich es äußern. Ich verlange von niemandem, dass er es tut. Wenn jemand schon so weit und heilig ist, dass er alles toll findet, okay. Ich sage nur, ich muss nicht vollkommener sein als mein Herr. Und der hat gerufen, warum hast du mich verlassen? Und deswegen bin ich so froh, dass es das Buch Hiob in der Bibel selber gibt. Das ist nicht erst Kritik außerhalb. Im Alten Testament, das Buch Hiob. Ne? Denn die Propheten sagen ja zum Teil, der Ezechiel sagt es an einer Stelle, der Jeremias, ihr habt ein Sprichwort in Israel, die Väter essen saure Trauben und die Kinder kriegen stumpfe Zähne. Nicht so spricht der Herr, nur wer selber saure Trauben isst, kriegt stumpfe Zähne. Und das ist einfach nicht wahr. Was hat das Kind getan, das mit AIDS geboren wird? Das stimmt nicht. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass es dieses Buch Hiob in der Bibel gibt, wo der Leidende gerechtfertigt wird. Denn das ist nämlich die letzte Hilfe, die der Mensch hat beim Leiden. Leiden macht ja die Welt unordentlich. Und jetzt kommt der Mensch auf die Idee, ich habe noch eine Idee, wie Ordnung geht. Wer leidet, ist selber schuld. Da, wo kein persönlicher Gott geglaubt wird, wird gesagt Karma. Nicht? Das ist einfach der Schicksalskomplex aus dem vorigen Leben. Das muss abgearbeitet werden. Wo man einen persönlichen Gott glaubt, also in der Bibel, wird gesagt, es ist Strafe. Und genau das sagen ja die Freunde von Hiob zu Hiob. Die sagen, du leidest, also bist du schuldig. Hiob sagt, nein, ich bin unschuldig. Und welcher Mensch könnte sagen, ich bin unschuldig? Daran sieht man, es ist ja ein Märchen, eine Lehrerzählung, nicht? Es ist nicht historisch.
Er bleibt treu in dieser Welt.
Aber er bleibt treu, ja, aber er sagt zugleich, sagt er auch, ich bin unschuldig. Könnte das einer von uns sagen und sagen, ich bin unschuldig? Also ich würde mich nicht trauen, das zu sagen. Kein Mensch kann das eigentlich sagen. Deswegen, aber genauso zugespitzt ist diese Erzählung, damit der Punkt wirklich herauskommt. Weil er unbedingt in Schutz nehmen will den Leidenden. Sonst sage ich nämlich, der Leidende ist schuld, die Welt ist in Ordnung, da wir nicht leiden, geht es uns gut. Und die Leidenden sind die Sünder und die werden wie der Sündenbock in die Wüste geschickt. Und dagegen protestiert das Buch Hiob. Jesus übrigens auch. Bei den Blindgeborenen fragen ihn auch die Jünger, hat er gesündigt oder seine Eltern? Und sagt er, keiner von beiden. Obwohl an anderen Stellen Jesus selber sowas sagt. Er macht den einen gesund und sagt, geh hin und sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres passiert. Also Jesus wendet auch den Gedanken der Strafe an. Aber er sagt, es muss nicht in jedem Fall sein. Natürlich ist manches Leiden eine Strafe. Oder eine Läuterung. Oder eine Probe. Aber es gibt auch Leid, wo ich keine Antwort darauf habe. Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Weder noch. Die Herrlichkeit Gottes soll an ihm offenbar werden. Und dann macht er ihn gesund. Kann man sich auch fragen, ist das richtig? Der arme Kerl, jetzt ist er ein ganzes Leben lang blind, damit er dann geheilt werden kann. Wie ist das dann mit der Güte Gottes? Nicht? Wird nicht beantwortet. Also muss ich ja nicht denken, Gott sei harmlos, muss man den Leuten klar machen. Wenn ich mir heute so manche katechetischen Bücher angucke, mit der Liebe Gott, der Liebe, Liebe Gott oder so ein Kuschelgott, nicht? Wo diese ganze Dimension, Gott als Teddybär, das geht ja nicht, nicht? Sondern wo wirklich diese ganze, also Wucht und Dynamik mit hineingehört, nicht? Das, wo es heißt, es ist schrecklich, in die Hände Gottes zu fallen, nicht? Auch das gehört dorthin. Die ganze Spannweite, die dort gegeben ist. Ja, alles zu dem Thema Gott der Allmächtige, wir glauben an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde. Nicht? Dieser erste Glaubensartikel, nämlich meine, dass man ihn eben philosophisch einholen kann. Ich kann nicht philosophisch was reden darüber und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Das geht nicht mehr. Aber der erste Glaubensartikel, der geht auch philosophisch. Und das müssen wir versuchen im gemeinsamen Gespräch mit Muslimen und Juden, da sind wir uns einig. Das können wir den Menschen sagen und da sind wir uns einig, diese drei abrahamitischen Religionen, wie man sagt, dass wir das vertreten. Und da können wir auch die Vernunft zu Hilfe holen. Wie ich hier versucht habe.
Inwiefern sind wir drei abrahamischen Religionen? Weil ein Lehrer ist hier gekommen, der hat mit Muslimen gearbeitet
dort gesagt, dass die, die Muslime überhaupt islamische Religion.
Das würde ich aber nicht sagen. Also man, das ist ein strittiger Punkt, sage ich mal so. Eben, das muss ich bringen. Also es gibt Leute, die betonen sehr, dass sie das nicht sind. Aber die Muslime selber sagen es so, dass sie auf Abraham zurückgehen und Abraham taucht bei denen auf. Und deswegen gehöre ich auch zu den Leuten, die sagen, es gibt diese Verbundenheit. Ich will, mache da nicht in einem faulen Sinn einen faulen Frieden. Es gibt massive Unterschiede und auf die ist zu achten und wir sollen denen auch davon reden und sprechen, dass Christus noch etwas anderes ist. Aber ich meine, man kann das doch gar nicht unterschlagen, dass es erstmal diese gemeinsame Basis ist, wie es auch das Konzil gesagt hat. Was davon die Rede ist, dass es dann innerhalb der Muslime alle möglichen Richtungen gibt, wie übrigens auch innerhalb der Christen nochmal alle möglichen Flügel und Richtungen gibt. Das ist ein zweites. Aber ich würde von dort her erstmal sagen, tatsächlich sind es alles abrahamitische Religionen. Manche benutzen den Ausdruck und sagen, also brauchen wir da gar nichts weiter zu tun, wir müssen gar nicht mit denen also reden, wir sind ja schon einig. Das würde ich nicht sagen. Und wenn der das meinte, dann okay. Aber im Grunde würde ich dafür eintreten. Wir haben ja bei uns auch in St. Georgen ein Zentrum für christlich-islamische Begegnungen.
Ich glaube, er sagte, dass Abraham war dort in Ibrahim genannt.
So ist
und es war eine andere Bedeutung der Ibrahim. Und das war nicht die gleiche Geschichte. Die müssen sagen, ich glaube, dass die Christen und die Juden haben verfälscht.
Das glauben sie. Natürlich, die glauben das.
Ich kann nicht wirklich sagen, dass wir alle dieselbe Vater haben, weil die sind unterschiedlich vorgestellt.
Ja, natürlich stellen die unterschiedlich vor, aber dasselbe gilt ja auch zwischen den Juden und den Christen, dass wir uns alles Mögliche unterschiedlich vorstellen. Nicht? Also das wäre für mich kein Argument, das reicht für mich nicht. Es stimmt, die sagen Ibrahim und nicht Abraham, aber wie das mit den Vokalen besteht, im Semitischen wissen wir ja nicht, das ist ja wirklich ziemlich offen. Und tatsächlich führen sie ja auch die Linie nicht weiter, natürlich nicht über Isaak, sondern führen die Linie über Ismael weiter, nicht? Das ist der zweite Sohn, das ist ja der, auf den führen sie sich zurück. Und wir wissen, dass das Ganze ohnehin nochmal legendäre Gestalten sind. Der Abraham ist nicht eine Person, sondern ist ein Name für eine Kooperativpersönlichkeit, nicht? Und die, so wie bei den Söhnen Noe, Sem, Cham und Japhet oder so, nicht? Das sind ja nochmal, es ist eine bestimmte Sprache, mythologische Sprache, in der man damals redete, das muss man auch nochmal dazu nehmen. Und tatsächlich behaupten die, wir haben die Bibel verfälscht und die Juden haben sie verfälscht, und die, sodass Gott noch einmal diesen Text geschickt hat ohne Verfälschung, weil eben Mohammed ihn überhaupt nicht geschrieben hat und der Engel Gabriel hat ihm den ja einfach aufs Gesicht gedrückt. Und dann war also der Text da. Sodass sie sagen, der Text ist ungeschrieben, der kommt, ist wirklich nur Gottes Wort. Und deswegen gibt es bei denen auch bis jetzt keine echte Exegese und kein Koran, weil wir dürfen tatsächlich den Koran nicht mit der Bibel vergleichen. Sondern was die den Koran nennen, das ist bei uns Jesus Christus. Das ist der richtige Vergleich. Das muss man schon sehen. Aber dann würde ich unter diesen Bestimmungen ich selber daran festhalten und sagen, drei abrahamitische Religionen. Aber nochmal, ich verstehe, es gibt Leute, die machen das zu sehr unter Vernachlässigung der Unterschiede und dann verstehe ich, dass andere dagegen sind. Das kann ich akzeptieren, aber ich selber bleibe dabei. Nur mal so. Aber es ist richtig. Und es ist bis jetzt auch nicht zu sehen, wie da ein vernünftiges Gespräch in Gang kommen kann, nicht? Weil die noch so im Mittelalter stecken. Die müssen irgendwie eine Aufklärung noch nachholen und man fragt sich, wie das gehen soll. Das muss man sehen, also es ist schon dramatisch. Aber dass wir im Grunde wissen, es ist also, sie haben wirklich einen Schöpferglauben, zu dem sonst also die Menschen nicht gekommen sind, das finde ich schon eine tolle Sache. Deswegen müsste man versuchen, da was miteinander zu machen. Und da würde ich einfach die Konzilstexte hernehmen, wo das ja wirklich auch so angesprochen ist. Ja, das wäre es dann. Um 17 Uhr ist...